als in so einer Kirche, da liegen ja schon tolle Sachen rum. Ihr Kerzen zum Beispiel. Ah, ihr seid wunderschön wärmende Kerzen. Das ist doch was Feines. Oder ihr Blumen. Ihr Blumen, ihr duftet so schön. Euch hat die Mesnerin wirklich hübsch rausgesucht. Oder du. Du bist ganz schön schwer hier, mein lieber Mann.
Ich bin eine Bibel. Das Buch der Bücher. Ich bin das Wichtigste in einer Kirche. Deshalb liege ich auch auf dem Altar. Auch im Zentrum. Im Mittelpunkt.
Ach so. Okay, gut, das stimmt. Du liegst im Mittelpunkt, dann machen wir dich auch mal in den Mittelpunkt. Stimmt, aber du liegst da ja nicht schon immer, liebe Bibel. Manche hatten mir erst mal ein bisschen darauf hinweisen müssen, dass du das Zentrum bist, dass du zu ihnen sprechen willst. Die Geschichte von Augustinus im Garten haben wir ja vorher schon gehört, dem ging's so.
Der gute Augustinus. Ja, er hat die Kinder gebraucht, dass er auf mich aufmerksam wurde. Aber spätestens seit der Reformation bin ich eines der wichtigsten Dinge. Sola Scriptura hat Luther vor fast 500 Jahren gesagt. Allein die Schrift, das gilt bis heute.
Und seither liegst du immer hier aufgeschlagen auf dem Altar. Aufgeschlagen, dass man merkt, dass Gott aus dir raus zu uns spricht. Na dann, liebe Bibel, dann sprich mal. Was hast du uns denn heute zu sagen?
Ich habe heute eine schöne Geschichte für euch. Sie steht in Matthäus 12. Es sind die Verse 1 bis 8. Ich bin eine Luther-Übersetzung und erzähle euch die Geschichte mal mit seinen Worten. Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat. Und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren auszurufen und zu essen. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die bei ihm waren essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, Hosea 6, Vers 6, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat.
Ha, liebe Bibel, das ist ja schön, wenn du erzählst. Aber das war ganz schön viel jetzt auf einmal, ganz schön intensive Geschichte. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns mal ganz kurz einen Moment der Stille nehmen, der inneren Stille, und ein bisschen in uns hineinhören, was die Geschichte, die du uns gerade erzählt hast, bei uns, bei jedem so bewirkt. Vielleicht kannst du, liebe Bibel, uns die Geschichte gleich einfach nochmal erzählen und jeder kann drauf hören, wo er selber reagiert, was ihn in dieser Geschichte besonders anspricht oder wo eine Frage kommt, wo er hängen bleibt. Kannst du das für uns machen, liebe Bibel?
Bestimmt. Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren auszurauben und zu essen. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die bei ihm waren essen durften, sondern allein die Priester. Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat.
Es ist ja schon spannend. So ein Bibeltext, der redet auf ganz unterschiedliche Arten. So ein Bibeltext, der kann Sie, unterschiedliche Menschen, auf ganz unterschiedliche Weisen ansprechen. Sie haben alle ganz unterschiedliche Ohren, wie Sie so einen Bibeltext hören. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt Sie fragen will, dann würden sie ganz unterschiedliche Sachen sagen, was ihnen jetzt wichtig geworden ist beim Hören von diesem Bibeltext. Wir machen heute mal ein bisschen Ohrenkunde und lernen mal ein bisschen, wie man auf so einen Bibeltext hört. Und deshalb frage ich jetzt mal ein paar von Ihnen, wie Sie diesen Bibeltext gehört haben, was Ihnen da so aufgefallen ist. Am besten gehe ich mal als allererstes. Ja, Andreas, wenn man hier so vorne dran sitzt, dann ist es halt einfach so, gell? Da kommt man nicht drum rum. Also, komm mal vor, dass man dich auch schön sieht. So, als du den Bibeltext gerade gehört hast, darfst du gerne auch als Stufe raufstehen, wenn du möchtest. Als du den Bibeltext gehört hast, was ist dir so wichtig geworden? Was löst es in dir aus? Wie reagierst du da?
Also ich finde es sehr interessant, wie viel Schichten in dem Text drin sind. Es ist so ein kurzer Text und es steckt drin Bedürfnisse von Menschen. Es steckt drin die Beziehungskiste Gott-Mensch. Es steckt drin, welche Rolle spielt Jesus. Und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen zerlegt in die drei Teile, was ist vorgefallen, was sagen die Schriftgelehrte und was sagt Jesus dazu? Und da sehen wir, also was ist vorgefallen? Aha, am Sabbat haben also die Jünger Ehre eingesammelt und gegessen. Das geht ja mal gar nicht. Geht bei den Schriftgelehrten, das ist richtig, sofort der Manna-Alarm los, wie ihr es seid. Seit dem Auszug aus Ägypten, ja, Manna-Sammler am Sabbat nicht erlaubt. Du sollst am Vortag sammeln, dass du am Sabbat dich um andere Dinge kümmern musst und das machst, was du die ganze Woche machst. Also das ist schon begründet. Und deshalb weisen sich die Schriftgelehrte auch Jesus darauf hin, dass seine Jünger was macht, was dem gar nicht entspricht, was das passt gar nicht zusammen. Die ziehen durchs Land und lehret Gottes Wort und stellet sich doch drüber. Und Jesus antwortet aber genau auf die gleiche Tour und sagt, ja, ihr erzählt mir da was von Mose und der Schriftgelehrte und ihr stellt euch auch drüber. Er haut nämlich gleich ein paar Worte auch wiederum um die Ohren und gleichzeitig bestätigt er aber, dass sie eigentlich recht haben. Also er setzt es mit dem Sabbat-Ed außer Kraft, weil sonst würde er anfangen, mit irgendwas mit Barmherzigkeit zu erzählen. Weil grundsätzlich ist es schon korrekt mit dem Sabbat. Das heißt, die sind eigentlich schon schuldig, aber Jesus ist barmherzig. Und weil er barmherzig ist und sie deshalb nicht verurteilt, hat auch niemand anders das Recht, die Jünger zu verurteilen. Und das gibt mir unheimlich viel Freiheit, es zu sehen, dass Jesus sagt, ich bin barmherzig mit dir und ich verurteile dich nicht und deshalb hat auch niemand anders das Recht, dich zu verurteilen.
Also interessant, liebe Gemeinde, wir haben hier einen Bibelleser, der kennt sich zum einen mal sehr gut aus in der Bibel. Beim Sabbat geht bei dir sofort ein Licht auf und du weißt, Altes Testament, das steht da, da ist noch das Sabbatverbot und so weiter. Ich würde sagen, du gehörst zu dem Typ der kognitive Bibelleser. Also einer, der mit dem Verstand rangeht an die Bibeltexte, der gern auch mal ein bisschen blättert in seiner Bibel, der Zusammenhänge sucht, der Linien sucht, die durchs ganze, die ganze Bibel gehen, der wahrscheinlich auch viel mit Konkordanzen arbeitet oder mit Bibellexika, der nachforscht, der was wissen will.
Internet ist auch ganz gut.
Internet, ja, also für kognitive Bibelleser ist das Internet natürlich was ganz Wertvolles. Solche Bibelleser wie du, das ist im Prinzip das, dass wir die Bibel als Schriftstück kennen, die legt es quasi schon an. Denn jedes Schriftstück ist ja irgendwie wie ein Code, der entschlüsselt werden muss. Jedes Schriftstück fordert irgendwie dazu heraus, dass man darüber nachdenkt, was denn diese Schrift, die man da hat, das, was da inhaltlich drin ist, wie das zusammenhängt. Deshalb haben wir unseren Verstand als Menschen, dass wir uns in sowas reindenken können. Dass wir Texte auch mit dem Hirn, mit den Gedanken erfassen können. Schriftforschung an sich ist jetzt nicht grundsätzlich schlecht, sondern sogar, man kann das sogar studieren und man wird merken, wenn man das studiert, dass sogar durch Studieren Gott redet, dass man Gottes Wort in sich aufblühen fühlt. Schriftforschung ist nicht grundsätzlich mal was, was die Bibel gefährdet, sondern was eine Möglichkeit ist, wie Gott redet, für kognitive Bibelleser wie dich. Und vielleicht gibt es ja auch noch einige hier, die sich jetzt auch an ihren Nachttisch erinnern und auch wissen, aha, da liegt auch das Bibellexikon und die Konkordanz. Und die, dann sind sie auch so ein kognitiver Bibelleser. Ihnen als kognitive Bibelleser und dir wünsche ich heute nach dem Gottesdienst natürlich ein fröhliches Forschen, was diese Bibelstelle Matthäus 12 angeht und dass Sie da auf viele Erkenntnisse kommen. Vielen Dank dir erstmal. Eine andere Art von Bibellesen ist die von der Silke. Silke, wie liest du denn so einen Bibeltext wie den hier?
Also für mich sticht das sofort ins Auge, dass Gott will, dass wir barmherzig sind, dass wir uns nicht so an den Kleinlichkeiten und Gesetzlichkeiten aufhalten, sondern das große Ganze im Blick haben, das, was Leben schafft. Und da fällt mir sofort ein, letzte Woche hat mir nämlich eine Freundin angerufen und die hat mir so erzählen wollen, mit was sie gerade so kämpft. Und ich habe keine Zeit gehabt, weil ich habe was für den Gottesdienst vorbereiten müssen. Ja, und jetzt, Silke, oder jetzt frage ich mich halt, was wäre jetzt da eigentlich das Barmherzige oder das Größere gewesen? Und das ist ja wohl klar. Zeit haben, zuhören, für sie beten, für sie da sein. Am besten rufe ich sie gleich heute Mittag an und frage mal, wie es dir geht. Zum Thema Barmherzigkeit ist die ganze Bibel voll. Da steht ständig, was wir da kennen. In Matthäus ein paar Verse oder ein paar Kapitel später steht, was ihr einen von meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Also das Wort hier ist voll mit Dingen, die wir machen können. Und da fällt mir ein, beim Adventssingen, da haben wir ältere Menschen besucht und bei eurer Frau habe ich gedacht, Silke, die kennst du eigentlich ab und zu mal besuchen. Stimmt, das fällt mir jetzt auch ein. Das möchte ich mir wieder vornehmen, jetzt eigentlich ganz neu. Und in dem Text, den wir gerade gehört haben, da steht zum Beispiel auch, habt ihr nicht gelesen? Das ist für mich einfach ein direkter Ansporn, morgen früh wieder meine Bibel zu nehmen und sie zum Lesen. Das ist in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Also, ich habe einiges zum Mitnehmen.
Silke, du bist ein handlungsorientierter Bibelleser, würde ich sagen, oder auch der Praktiker. Bei dir fällt gleich das auf, was man tun kann, was in dem Bibeltext drinsteckt, was man umsetzen kann. Du bekommst beim Bibellesen Ideen während dem Lesen, wie du das in deinem Leben umpraktizieren kannst. Und das passt ja auch zu Bibeltexten, denn Bibeltexte gehören mitten in unser Leben, mitten in das, was wir tun. Bei dir oder dem Typ Bibelleser, vielleicht gehören sie ja auch dazu, da rutscht der Bibeltext nur ganz kurz ins Hirn, aber dann ganz schnell in die Hände und in die Füße, weil dann geht es darum, was draus zu machen. Auch in diesem Sinn sind Bibeltexte ja anregend und es gibt sogar viele Texte, die wollen genau das. In den Paulusbriefen, da schreibt er ganz konkret, was die Gemeinden tun sollen. Und es sind ja auch Aufforderungen für uns heute. Aber nicht nur in den Briefen, sondern auch in so einem Erzähltext wie Matthäus 12 findet man trotzdem Dinge, wo man tun kann. Wie zum Beispiel Bibel lesen oder diese Frau besuchen. Also eine ganz spannende Art, die Bibel zu entdecken. Vielen Dank dir. Christiane, was hast du denn so bei diesem Bibeltext, was ich dir da so komme?
Also der Satz, den ich Silke am Schluss noch erwähnt hat, habt ihr nicht gelesen? Da dachte ich, ja super, also würde ich mehr im Alten Testament lesen, würde ich einfach mal die Bibel endlich von vorne bis hinten durchlesen, dann wüsste ich, was Jesus da gemeint hat, was bei David die Geschichte war und das Gesetz von Mose. Aber nee, ich habe es wieder mal nicht geschafft. Ich fange immer an und dann denke ich, ach nee, ich lese wieder im Neuen Testament. Und jetzt habe ich es davon, ich weiß es nicht. Ich lese nicht regelmäßig genug oder vielleicht nicht aufmerksam genug. Also ja, das ist schon so ein Anstoß für mich. Und dann erzählt er ja noch vom Barmherzigsein und niemand zu Unrecht beschuldigen. Also ich will mir jetzt noch mal Zeit nehmen und die letzte Woche so reflektieren, weil also es gibt bestimmt irgendjemand, den ich getroffen habe, weil ich was falsch gesagt habe oder irgendwie jemand falsch behandelt habe. Aber ja, da muss ich jetzt drüber nachdenken.
Das ist ja interessant. Dir sagt also dieser Bibeltext, was du alles falsch gemacht hast oder wo du selber Schuld hast in deinem Leben. Das ist so eine demütige Art, die Bibel zu lesen. Sich unters Wort stellen und sich vom Wort korrigieren lassen, sich die Schuld aufzeigen zu lassen. Ja, Bibeltexte können das. Bibeltexte können einen hinterfragen. Bibeltexte können einem sagen, wo man wirklich Fehler im Leben hat. Da kann einem durchs Bibellesen plötzlich Schuld vor Augen stehen. Kann ich gut nachvollziehen. Im Prinzip tun die Bibeltexte dann das, was Jesus auch getan hat. Als er Menschen begegnet ist, hat er denen auch manchmal ihre Schuld aufgezeigt. Aber Jesus hat es immer mit einem Fingerspitzengefühl gemacht. Er hat immer sich angeguckt, was das sein Gegenüber braucht und wo es auch zu viel ist. Er hat wenn er jemand die Schuld aufgezeigt hat, immer dem auch das Ziel gezeigt, die Befreiung von Schuld. Und vielleicht ist es für demütige Bibelleser wie dich oder manche, die hier sitzen, ja ganz wichtig zu wissen, dass die demütige Haltung nicht chronisch wird, sondern dass man durch diese Haltung hindurch den Weg zur Befreiung findet, weil dann ist es eine ganz wertvolle Methode, die Bibel zu entdecken. Dann macht es einen nicht nur fertig, wenn man die Bibel liest, sondern richtet es einen auch auf, bringt einen weiter. Vielen Dank dir. Ich wandere weiter durch meine Probanden, die ich hier vorne so aufgebaut habe, und komme zu Manuel. Manuel, wir haben hier einen schönen Text gesehen. Was hat der bei dir so ausgelöst?
Also gesehen oder lesen ist für mich das eine, aber das dann praktisch wieder zu erleben oder sehen, da kann ich das erst richtig verinnerlichen. Und wenn ich da draußen in der Natur unterwegs bin, durch ein Feldlauf und die Jünger sehe, wie sie auf dem Kornfeld sind, dann spüre ich das richtig und kann das verinnerlichen. Und wie Gott eben für uns sorgt, er gibt der Frucht Wasser, er gibt der Sonne, dass sie reifen kann, und sorgt für uns da, dass wir essen hin, dass wir versorgt sind. Er hat Berge, er hat Wasser, er hat das alles so wundervoll geschaffen, und es ist so beeindruckend für mich. Und wenn ich dann irgendwo unterwegs bin und ich treffe dort noch jemand, dann stelle ich noch fest, wie man das zusammen in der Gemeinschaft auch erleben kann. Und das finde ich dann ganz besonders schön, wenn man sich auch miteinander austauschen kann. Und da finde ich einfach, da ist die Natur ganz klar größer wie ein Tempel.
Aha, die Natur ist dir aufgefallen also? Ja, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in Israel wäre und durch so ein Ehrenfeld laufen würde, dann würde mir das auch sehr nahe sein, der Text. Aber du sagst ja, dass sogar hier, wenn du hier draußen unterwegs bist, dass dir das hilft, diesen Text zu verstehen. Finde ich ja ganz spannend. Für manche ist es wichtig, rauszugehen, in der Schöpfung Bibeltexte wirken zu lassen und vielleicht ganz, für ganz besondere Art zu verstehen. Und dann ist die Schöpfung mehr als nur der Rahmen vom Bibelverstehen. Schöpfung ist ja wichtig, dass man Stille hat. Vielleicht tut es auch gut, wenn man sich mal hinsitzt irgendwo, in die Ferne guckt, die Vögel über einen kreisen lässt. Das alles kann ein Rahmen sein. Und trotzdem ist Schöpfung, so wie du die Bibel liest, noch mehr. Denn die Schöpfung ist ja selber was, was auf Gott hinweist. Die Schöpfung ist ja kein Selbstzweck, sondern in der Schöpfung finden wir ja Gott. Und wenn wir Bibel lesen in der Schöpfung, dann sollten wir auch im Bibellesen draußen beim Spazierengehen Gott finden. Ich glaube, das kann man. Manche haben so ein ganz besonderes Gespür für Gott, wenn sie in der Schöpfung sind. Sensibilität, da ist es vielleicht ganz wichtig. Herzlichen Dank dir. Sensibilität, das ist auch wichtig bei dir, David. Du bist auch ein sensibler Bibelleser. Was ist dir denn an diesem Bibeltext jetzt ins Auge gestochen?
Gott ist groß, Gott ist größer. Gott möchte uns begegnen, und auch die Jünger, die haben so Hunger gehabt. Und auch, ach, da war die leckere Ehre da, und es war so lecker. Und die haben so duftet, und dann, der Hunger war größer. Die haben einfach gemerkt, das ist das, was Gott für uns wachsen lässt. Das ist das, was er für uns nachgerichtet hat. Und da war das Gesetz zweitrangig. Er hat ihnen begegnet, weil in seiner Liebe, in seiner Schöpfung, die er geschaffen hat, lobpreist ihn, singt ihm und dient ihm. Seid einfach für ihn da.
Bei dir führt also das Bibellesen zum Gotteslob. Man merkt es ja richtig, du sprühst ja richtig, wenn du so einen Bibeltext wie den liest. Ich bin ja ganz überrascht, dass das mit so einem Text geht. Aber so ist es halt bei emotionalen Bibellesern, gell? Das sind die Gefühle wichtig, die in einem Text drinstecken. Die Gefühle, die es in einem auslöst, wenn man einen Bibeltext liest. Du hast ganz feine Rezeptoren für das Emotionale in dem Bibeltext. Auch für die emotionale Botschaft, die in dem Bibeltext steckt. Und wenn ich mir mal so überlege, was es so für Emotionen in der Bibel gibt, dann muss ich dich da ziemlich mitnehmen beim Bibellesen, weil da gibt es ja alles Mögliche. Es gibt Ärger und Wut und Zorn, das sind ja auch Gefühle. Es gibt erotische Bibeltexte, es gibt ganz lustige Bibeltexte, es gibt schwere Enttäuschungen, es gibt dann aber auch über Jubel, so wie wenn jemand Weltmeister wird. Auch sowas findet man in der Bibel. Und wenn ich Gott selber und Jesus in der Bibel anguckt, dann sind die auch nicht immer so kontrolliert, wie die deutsche Nationalmannschaft jetzt gegen die USA gespielt hat, sondern die sind selber auch emotional. Die hält es auch manchmal nimmer. Gott ist emotional, Jesus ist emotional. Ein Bibeltext kann uns helfen, Emotionen zu finden und Emotionen in uns selber lebendig werden zu lassen. Es kann sein, dass einen Bibeltext zum Lob führt. Es kann auch mal sein, dass einen Bibeltext traurig macht. Ein Gefühl für den Text entwickeln. Das ist das, was bei dir besonders ist.
Gott ist groß.
Ja. Man merkt, du hast dieses Gefühl sehr ausgeprägt. Um ein Gefühl im Text geht es aber auch bei dir, Esther. Das ist auch für dich ein Zugang für Bibeltexte.
Ja, es ist gut, dass du mich erst jetzt fragst, weil ganz ehrlich, ich muss den Text noch 10-mal durchlesen, bis ich irgendwie für mich was begriffen habe. So geht's mir oft. Ich muss ihn ein paar Mal durchlesen, leise oder laut für mich, und dann bleibe ich am Wort oder an einem Satz hängen. Und das ist dann der Satz, den ich einfach in Gottes Gegenwart wiederhole, ohne den zu analysieren, ohne mir jetzt zu überlegen, was da sonst noch alles dazugehört, sondern einfach nur auf Gott horchen und gucken, was er dazu sagt. Und manchmal ist das ein Wort, das fasst so viel zusammen, das kriege ich gar nicht anders ausgedrückt. Und manchmal muss ich auch erst gucken, was steckt eigentlich dahinter. Aufgefallen ist mir unschuldige Verurteilen in dem Text. Ich übernehme oft schnell irgendwelche Urteile, die andere über mich fällen. Und mir ist da erst aufgegangen, es kann ja sein, dass das gar nicht stimmt, was andere zu mir sagen. Und dass ich die Freiheit habe, das auch zu hinterfragen.
Also interessant. Du liest also Bibeltexte immer nochmal und nochmal. Wahrscheinlich waren dir die zweimal jetzt den Bibeltext hören noch viel zu wenig. Das ist so ein meditativer Umgang mit der Bibel. Meditatio, das war schon für Martin Luther ein ganz wichtiger Punkt im Umgang mit Bibeltexten. Er hat gesagt, Meditatio ist was ganz Wichtiges, wenn man Bibeltexte liest. Gut, Martin Luther, der hat es gelernt, der war Mönch, da macht man das so. Aber er hat eben auch entdeckt, wie die Bibel spricht, wenn man sie meditiert. Übrigens haben die im alten Israel das auch schon so gemacht. Gerade die Psalmen, die hat man ständig rezitiert, immer wieder von vorne durch, so dass man hat gar nicht wirklich darüber nachgedacht, was man da sagt, sondern man hat sie einfach geredet, vor sich hingeredet. Man hat die Heilige Schrift wie gekaut, immer wieder neu durchgekaut. Und so wie wenn man was kaut, dann entfaltet sich so nach und nach der Geschmack des Wortes. Es gibt sogar in der Bibel den Psalm, den wir vorher zusammen gesprochen haben, da heißt im Hebräischen, man soll diesen Psalm murmeln. Tag und Nacht murmeln, immer vor sich hinsprechen. Vielleicht ist das so ein Zugang, der für viele von Ihnen auch was ganz Neues sein könnte. Ich glaube, es ist ein Zugang, der ein bisschen Übung braucht, wo man ein bisschen braucht, bis man drin ist, bis man das in sich wirken lässt. Aber dann kann es einem das Wort Gottes auf ganz neue Art entfalten, so wie bei Martin Luther eben. Vielen Dank dir, Esther. Um das Einfühlen in Bibeltexte und um Bibeltexte zu verstehen durch Einfühlen, geht es auch bei dir, Daniel. Erklär mal, was du in diesem Bibeltext gefunden hast.
Überleg mir, wie die Personen wohl die Situation erlebt haben. Ich möchte mich in sie hineinversetzen. Bei den Jüngern fällt mir das relativ leicht, wenn sie da so unterwegs sind und da was essen. Ich halte mit dem Fahrrad auch gerne mal am Erbsenacker, wenn so die jetzt gerade reif sind, und esse ein paar Erbsen. Aber dann kommen die Pharisäer. Und ich finde es eine hochspannende Situation. Die Pharisäer sind gläubige Leute, fromme Leute, und sie möchten jetzt recht machen. Sie kennen sich im Wort aus und möchten ihren Glauben ernsthaft leben. Und jetzt gibt es immer wieder die Begegnung mit Jesus, der so was anderes lebt oder was anderes macht. Und jetzt auch in der Situation. Ich finde es gut, dass sie auf Jesus ansprechen, weil nur so kommt es zu dem Gespräch, wo Jesus die Pharisäer abholt und ihnen zeigt, dass es was Größeres gibt. Ich wünsche mir, dass uns und deine Pharisäer das wirklich auch geschafft haben, wirklich das Größere zum Sehen und loskommen sind von den Prinzipien, wo sie so vielleicht zum großen Teil auch selber gemacht haben und das Größere gesehen haben, dass Gott Liebe ist und barmherzig ist. Ich wünsche mir das auch für mich, dass ich nicht vorschnell andere urteile, sondern dass Jesus mich leiden kann und ein Mensch zu sehen und barmherzig zu sein.
Also deine Herangehensweise an so einen Bibeltext ist also, du versuchst nachzuempfinden, wie die Jünger das damals erlebt haben oder die Schriftgelehrten. Du versetzt dich quasi in die Lage von denen. Du bist der empathische Bibelleser, der sich einfühlt in das, was in der Bibel erzählt wird, in die Personen. Und in vielen Geschichten in der Bibel ist es tatsächlich so, dass die ganz plastisch geschildert sind, so dass man sich auch gut einfühlen kann. Selbst die Randfiguren sind manchmal so geschildert, dass man wirklich ein Gefühl kriegt, ja, man weiß, man versteht die. Man weiß, wie die sich dort gefühlt haben in der Situation. Deshalb sind auch Bibeltexte Texte, die lebendig sind, weil Menschen drin vorkommen, weil man sich einfühlen kann. Ich finde es interessant an dem Zugang zur Bibel, dass wenn man sich einfühlt in solche biblische Personen, einem gleichzeitig die Unterschiede bewusst werden, die man zu diesen Personen hat. Also zum Beispiel, ich habe noch nie im Ehrefeld jetzt irgendwie Ehre wegmacht und Gäste, das ist mir völlig fremd. Aber gleichzeitig merke ich, wie nah mir die Personen sind, über die die Bibel dort erzählt. Denn wie Jesus die freispricht, wie er ihnen sagt, er ist wichtiger als der Sabbat, das kann ich dann wieder ganz gut nachempfinden. Sich einfühlen in Bibeltexte. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass es nicht beim Einfühlen stehen bleibt, sondern so wie du jetzt am Schluss auch gesagt hast, dass man dann auch die Texte wieder in sein Leben zurückfühlt quasi. Dass nicht nur ich der bin, der mich in die Texte reinprojiziert und versucht, dort zu sein im Text, sondern dass ich den Text auch wieder zu mir ins Leben bringe. Vielleicht ist das ja Ihre Art, Bibel zu lesen. Einfühlsam. Zum Schluss haben wir noch eine Art des Bibellesens. Jetzt komme ich zu dir, Anja. Du vervollständigst jetzt die ganze Palette, die wir hier vorne schon haben, an Möglichkeiten, Bibeltexte zu entdecken. Vielleicht kommst du mal nach vorne, dass man dich da oben auch sieht. Genau. Das Bunte in den Bibeltexten haben wir jetzt schon ein bisschen entdeckt in ganz vielen Möglichkeiten. Und was legst du jetzt noch dazu? Was ist dir an diesem Bibeltext wichtig geworden?
Ja, also mir ist ja gleich das Lied Gott ist groß eingefallen. Weil also für mich ist einfach der Zugang zur Bibel und zu Gott der Lobpreis. Und wenn ich da jetzt so an meine Freundin denke, ich glaube, die wird jetzt gleich mal den Zeichenblock und den Stift rausholen und dann einfach die Geschichte in Bilder verwandeln.
Ah, also das hat was mit Kunst zu tun, wie du Bibeltexte verstehst. Du bist, würde ich sagen, das, was man vielleicht mit die kreative Bibelleserin bezeichnen könnte. Leute, die beim Bibellesen am besten nebenher das gleich irgendwie malen oder in Worte verpacken, ein Gedicht draus machen, Lieder in den Kopf kommen oder vielleicht sogar Lieder schreiben. Weißt du, wenn du Bibeltexte auf Hebräisch liest und die mal anguckst, wie die aufgebaut sind, dann ist es manchmal faszinierend, dass die Texte selber wie ein Kunstwerk sind. Die sehen aus wie ein Bild, wenn man die aufschreibt. Und viele in Israel machen das auch so. Da sieht man, dass Texte wie Bilder gestaltet sind. Also auch ein künstlerischer Zugang zu Bibeltexten ist was ganz Wertvolles. Weil man da drin die Farben entdeckt, die Formen, die da drin sind, die Bewegungen, die Bibeltexte transportieren, auch die Worte, wie fein sie gewählt sind. Oder auch wenn aus Bibeltexten Lieder werden, dann merkt man was von dem Schwung, den Bibeltexte mitbringen. Vielen Dank dir. Darfst du das Mikrofon da vorne reinmachen? Tja, liebe Gemeinde, jetzt haben Sie hier ein paar Probanden gehabt. Mit ganz unterschiedlichen Arten die Bibel zu lesen. Ein und derselbe Text wird mit ganz unterschiedlichen Ohren gehört. Was von dem ist etwas, was zu Ihnen passt? Wer von den Personen hier, bei wem sagen Sie, ja, genau so lese ich meine Bibel auch. Da spricht mich Bibel auch an. Ich finde es faszinierend, dass die Bibel auf so viele unterschiedliche Arten sprechen kann. Dass Gott uns mit verschiedenen Bibelleseohren ausgestattet hat und für jedes Ohr hat sein Bibeltext was parat. Das ist ja das Gigantische an den Bibeltexten. Ein berühmter Theologe, Johann Albrecht Bengel, so sieht er aus, der hat mal einen ganz wichtigen Satz zum Bibellesen gesagt und der gilt für alle diese Bibellesemöglichkeiten. Der Satz, der hängt im Bengelhaus in Tübingen an so einem Fenster und deshalb muss denn jeder, der dort mal studiert hat, muss den auswendig können oder kann automatisch auswendig, wenn man zum Fenster rausgeguckt hat. Und das ist ein Satz, der das Bibellesen betrifft und der ganz wertvoll ist. Nämlich auf Deutsch, wende dich ganz dem Text zu, die ganze Sache wende auf dich an. Das hat er mal geschrieben in einem Brief 1729. Wende dich ganz dem Text zu und dann wende die ganze Sache auf dich an. Egal welcher Typ Bibelleser Sie sind, vielleicht ist das ein ganz wichtiges Motto für Ihr Bibellesen. Zuerst sich ganz dem Text zuwenden, und zwar ganz so, wie man selber ist, mit dem Ohr, das man hat, mit dem Zugang, der zu einem passt. Sich ganz in den Text hineinversenken, sich gewissermaßen selber in den Bibeltext hineingeben. Manche brauchen dazu Stille, dass sie sich dem Bibeltext ganz zuwenden können. Manche brauchen die Natur, manche brauchen was Kreatives. Egal auf welche Weise, entscheidend ist, dass man sich ganz dem Text zuwendet, dass man sich nicht ablenken lässt. Und dann dieser zweite Teil, wende die ganze Sache auf dich an. Ich glaube, wenn wir den zweiten Teil weglassen, dann verpassen wir das Wichtigste beim Bibellesen. Denn das ist der entscheidende Schritt, wie man Bibeltexte auch ins Leben aufnimmt. Bibellesen wird erst dann komplett, wenn man das, was man gelesen hat, auch auf sich und sein Leben anwendet. Aufs eigene Leben, auf die Situation, wo man gerade steht. Das macht dann die Bibel zu einem lebendigen Buch, zu einem Lebensbuch. Das ermöglicht dann, dass die Bibeltexte auch über Distanzen von Jahrhunderten trotzdem aktuell bleiben, weil sie in unser Leben sprechen. Das ermöglicht, dass die Bibel nicht nur eine Pflichtlektüre ist, die man liest, weil man es halt so gewöhnt ist oder weil man es halt so hat, sondern dass sie zum Lebensbegleiter wird. Ich finde es faszinierend, wenn man durch Bücherläden geht und sich mal überlegt, in welches Genre man die Bibel einordnen würde. Wenn ich jetzt eine Bibel hätte und in einem Bücherladen in ein Regal sortieren müsste, das könnte ich gar nicht eindeutig. In einem Buchladen würde die Bibel zu Romane und Krimis passen. Sie wird aber genauso zu Liederbüchern passen. Sie wird genauso zu Biografien passen. Sie wird zu Reiseführer passen, wenn man so will. Zu Lebenshilfe wird sie auch passen, weil sie auf ganz unterschiedliche Lebenslagen von uns, in ganz unterschiedliche Lebenslagen sprechen kann. Und das tut sie, wenn wir den Bibeltext auf uns anwenden. Wir als Team, wo den Gottesdienst heute Morgen vorbereitet haben, wir wollen Sie ermutigen, die Bibel vielleicht neu zu entdecken oder vielleicht auch intensiver zu entdecken. Und vielleicht war für Sie das ein bisschen, ja, einer von denen, die jetzt hier sitzen, aufschlussreich darüber, wie Sie Ihre Bibel das nächste Mal lesen können. Und dann nehmen Sie doch diese Hilfestellung von Johann Albrecht Bengel mit, wenn Sie nächstes Mal die Bibel lesen. Wende dich ganz dem Text zu, die ganze Sache wende auf dich an. Amen.